toi qui ne veux rien dire, toi qui me parles.
Sehr geehrte Fahrgäste, willkommen in Salzburg Hauptbahnhof. Ihre nächsten Reisemöglichkeiten.
Termitinitus.org.
Das Pfeff.
Vorsicht, diese Sendung wird abgehört.
Liebe Demonstrantinnen und Demonstranten, schön, dass ihr alle gekommen seid, um an diesem 1. Mai für die Rechte der Lohnabhängigen auf die Straße zu gehen und heute auch ganz besonders mit denjenigen solidarisch zu sein, die von Lohnarbeit ausgeschlossen sind oder nur prekär eingebunden werden. Zunächst wird Edith von der Demoleitung ein paar Worte zur Rechtshilfe sagen. Bitte.
Liebe Genossinnen und Genossen, Freundinnen und Freunde, Compañeras y Compañeros, ich begrüße euch im Namen der Demoleitung zu einer kämpferischen 1. Mai-Demo, die es dringender braucht denn je. Für diese Demo ist eine Rechtshilfe eingerichtet. Die Nummer dieser Rechtshilfe. Habt ihr alle was zum Schreiben? Wenn ihr also festgenommen werdet oder Festnahmen beobachtet, dann meldet euch bitte dort. Und vergesst nicht, dass ihr ein Recht habt, die Aussage zu verweigern. Und bei einer Identitätsfeststellung müsst ihr nur Vor- und Nachname, Geburtsdatum und Meldeadresse sagen. Und falls ihr festgenommen werdet, vergesst auch nicht, dass ihr ein Recht auf Aussageverweigerung habt. Unterschreibt nichts und ihr habt das Recht auf 2 erfolgreiche Telefonanrufe. Besteht auf eure Rechte und ruft die Rechtshilfe an. Beim Demowagen gibt es auch die Nummer von der Rechtshilfe. Ihr könnt also dazwischen auch mal nachschauen oder wenn es zu schnell war. Wir wünschen euch von der Demoleitung eine solidarische Demo. Schaut aufeinander, passt auf euch auf. Hoch der 1. Mai!
Danke. Als ersten Redebeitrag hören wir jetzt Tobias Aigner von den Jusos.
Danke. Ja, hallo liebe Menschen. Vor einem Jahr sind wir schon mal an diesem Platz gestanden und haben demonstriert gegen die blau- oder türkis-blaue Regierung. Geht das? Okay. Vor nicht einmal einem halben Jahr waren wir da und haben demonstriert gegen die türkis-blaue Regierung. Damals hat es noch viele Menschen gegeben, die gesagt haben, warum demonstriert es gegen eine demokratisch gewählte Regierung? So schlimm wird es doch nicht werden und die Sozialpartnerschaft wird uns schon retten. Ja? Jetzt, ein halbes Jahr später, sehen wir mit aller Deutlichkeit, dass wir im Recht waren, dass wir hier gestanden sind und schon damals ein Zeichen gesetzt haben gegen die unsolidarische Politik unserer Regierung. Aber leider können wir uns von dem nichts kaufen, dass wir Recht gehabt haben. Die Regierung, sie schießt unser Sozialsystem abrissreif, sie schafft die AOVA ab, sie legt die Krankenkassen zusammen, sie schießt das AMS genauso abrissreif wie die Sozialversicherung. Und noch vor 5 Jahren hat der HC Strache angekündigt, dass der 12-Stunden-Tag asozial ist und absolut fern nicht in Frage kommt. Und heute ist er schon federführend dabei, dass er bis Herbst den 12-Stunden-Tag selbst einführt. Das ist die türkisblaue Politik, vor der wir schon vor einem halben Jahr gewarnt haben und vor der wir auch heute wieder warnen müssen. Es kann nicht sein, dass in einem reichen Land wie in Österreich Menschen nicht genug Geld haben, um ihre Miete zu zahlen oder am Ende des Monats nicht nur Geld haben und nicht wissen, wie sie die letzten Tage im Monat über die Runden kommen sollen. Gleichzeitig haben wir aber in Österreich das reichste Land, eines der reichsten Länder in Europa und Menschen, die es richten können, so wie ein KTM-Chef, der einfach mal 475.000 Euro spendet an die Regierungspartei und gleich im Gegenzug Stück um Stück Gratifikationen kriegt und vielleicht irgendwann einmal gar keine Steuern mehr zahlen muss. Unsere Gesellschaft basiert auf dem Prinzip der Solidarität. Und das bedeutet nicht, dass jeder seines eigenen Glückes Schmied ist, sondern das bedeutet Zusammenhalt, das bedeutet Gerechtigkeit und das bedeutet, dass man sich gegenseitig unterstützt. Wir sind heute hier, um diese hetzerische, heuchlerische und spalterische Politik von Kurz und Strache zu kritisieren, aufzuzeigen und Solidarität und Zusammenhalt an die erste Stelle zu setzen. Wir müssen uns solidarisieren, uns organisieren und so wie heute auf die Straße gehen, bis wir es endgültig geschafft haben, diesen türkisblauen Ausverkauf unserer Republik ein Ende zu setzen. Vielen Dank, dass ihr heute so viel da seid und ich wünsche uns eine schöne Demo.
Danke, Tobias. Als nächsten hören wir Andreas Huss, den Landesgeschäftsführer der Gewerkschaft Bauholz und Vertreter der Gebietskrankenkasse. Bitte.
Ja, vielen Dank für euer Kommen. Vielen Dank für die Einladung. Geht's da? Okay, gut. Ich habe jetzt keine Bodenmarkierung da. Gut. Ja, vielen Dank für euer Kommen. Vielen Dank für die Einladung, hier ein paar Worte zu euch sprechen zu dürfen. Man wäre fast wieder bereit zu sagen, ein Gespenst geht um in Europa. Es ist nur diesmal ein anderes Gespenst. Es ist diesmal ein reales Gespenst. Es ist das Gespenst des Neoliberalismus, das uns nicht nur in Europa überfällt, das uns ganz speziell jetzt in diesen Tagen in Österreich überfällt und das mit aller Macht zuschlagen wird. Es geht nicht darum, ob man Strukturen im Gesundheitsbereich verändern kann. Darüber kann man diskutieren. Da gibt es auch Argumente dafür. Aber es geht darum, dass in dieser Strukturdiskussion eines ganz klar herauskommt, jeden Tag mehr, dass es zu einer massiven Geldverschiebung von Arbeitnehmern hin zur Industrie kommen wird. Wenn wir in Salzburg, in der Salzburger Gebietskrankenkasse, von der AOVA aus Mitteln der Beiträge Geld bekommen, um die Gesundheitsversorgung in Salzburg zu sichern, und dieses Geld wird nicht mehr zur Verfügung stehen, wenn wir in Zukunft unsere Beiträge nicht mehr selber einheben können, sondern wenn dieses Geld zentral durch eine zentrale Regierungsstelle eingehoben wird, dann wird es zu Kürzungen kommen. Wenn die Beitragsprüfung nicht mehr in der Gebietskrankenkasse bleibt und Unternehmen in Zukunft tun und lassen können, was sie wollen, mit Sozialdumping, mit Lohn- und Sozialdumping, mit illegaler Beschäftigung, dann wird es zu Kürzungen im Sozialbereich führen. Und da gibt es noch sehr viele Beispiele. Insgesamt, wenn all diese Regierungsvorhaben umgesetzt werden, fehlen uns in Salzburg in Zukunft 30 Millionen Euro für die Gesundheitsversorgung. Und wir haben in Salzburg zurzeit 640 Vertragsärztinnen und Vertragsärzte. 30 Millionen weniger würde bedeuten, wir können 150 dieser Ärztinnen und Ärzte nicht mehr nachbesetzen. Das führt zu einem Kollaps in der Gesundheitsversorgung im Bundesland Salzburg. Die Menschen werden sich ihre Ärzte großteils nicht mehr leisten können. Und da gibt es schon einige, die sich jetzt die Hände reiben, die sich jetzt schon die Serviette umbinden und sich schon vorbereiten darauf, auf dieses große Geschäft, das da kommt. Und das sind die privaten Krankenversicherungen. Wir haben einen Finanzminister, der aus einer Privatversicherung kommt und der genau deren Politik macht. Denn er möchte wahrscheinlich nach seiner Regierungszeit wieder in diese private Krankenversicherung zurückkehren. Mit Erfolg. Er möchte dort einen Erfolg abliefern und wird alles tun, um diesen Bereich zu stärken, um die Privatisierung des Gesundheitssystems umzusetzen. Und wir werden in ein paar Jahren, wenn wir uns nicht wehren, aufwachen mit einem Gesundheitssystem, das weggekommen ist von einem der besten Gesundheitssysteme der Welt, zu einem Gesundheitssystem, das nur mehr eine niedrige Basisversorgung garantiert, und alle anderen Leistungen wird man sich über private Krankenversicherungen oder Selbstzahlungen finanzieren müssen. Wer sich das leisten kann, wird Glück haben. Viele Menschen werden sich das nicht leisten können und werden mit einer basalen Versorgung leben müssen, und die privaten Krankenversicherungen, wie gesagt, werden sich die Hände reiben. Um das geht's. Es geht nicht um Strukturdiskussionen, sondern es geht ganz klar um Verschiebungen von Geld. Und abschließend, liebe Kolleginnen und Kollegen, alleine durch die geplante Beitragskürzung bei der AOVA wird sich der Herr Pierer von der Firma KTM in 10 Monaten seine Spende an den Sebastian Kurz wieder hereingeholt haben. Die Firma Kendall, die 50.000 Euro an den Sebastian Kurz gespendet hat, wird dieses Geld in 11 Monaten wieder herinnen haben. Alleine durch die Beitragskürzung in der AOVA. Also ich sehe schon die türkisen Backerl mit den türkisen Mascherln, die der Sebastian Kurz dann an die Industrie wieder zurückverteilen wird. Um das geht es dieser Regierung, das muss man ganz klar sagen und das müssen wir gemeinsam ganz klar bekämpfen. Herzlichen Dank für Ihr Kommen.
Danke, Andreas Huss. Wir hören als Nächste die Vertreterin der österreichischen Hochschülerinnenschaft, Wiebke Fischbach.
Wo muss ich mich da hinstellen? Am besten dorthin. Okay. Liebe Freundinnen und Freunde, ich bin Wiebke und Vorsitzende der ÖH Uni Salzburg und damit als Vertreterin der Studierenden hier. Kundgebungen am 1. Mai als Protesttag aller Arbeitenden und Ausgebeuteten haben lange Tradition. Heute dient uns der Feiertag als Forum, um mit unseren sozialpolitischen Forderungen laut zu werden. Schwarz-Blau gibt uns Grund genug dazu. Die Regierung plant massive Kürzungen bei uns allen. Bei Arbeitslosen, denen die Notstandshilfe gestrichen und alles genommen wird. Vom Sparbuch für die Enkel über das Auto bis hin zum Schrebergarten. Bei denen, die noch einen Job haben mit dem ausbeuterischen 12-Stunden-Arbeitstag und mit der Schwächung der Kollektivverträge und der Arbeiterkammer bis hin zu Studierenden. Auf die massive Verschlechterungen wie Studiengebühren, brutale Knockout-Prüfungen und mehr Stress und Konkurrenzdruck zukommen. Dazu werden umweltpolitische Herausforderungen verschlafen und das Umweltbudget massiv gekürzt. Es kommt schlimmer als befürchtet. Die Regierung verzichtet auf wirkungsvolle Reformen, die mehr bezahlte Arbeit schaffen würde. Den Reichen fließt dagegen durch Erbschaften und andere Vermögenstransfers Geld zu. Schwarz-Blau bekämpft hier nicht die Arbeitslosigkeit, sondern die Arbeitslosen. Die Rechte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer werden massiv beschränkt und hinter einer Flexibilisierung des Arbeitsmarktes steckt ein schwerwiegender, systematischer Sozialabbau. Der Regierung fehlt jedes soziale Gewissen. Studierende sind in der Vergangenheit immer wieder laut und stark gegen soziale Ungerechtigkeiten aufgetreten. Heute ist das umso wichtiger. Auch vor den Toren der Unis machen die Maßnahmen der Regierung nicht Halt. Mit der Verschärfung der sozialen Benachteiligung werden es sich viele nicht mehr leisten können, zu studieren. Anstatt die Qualität der Universitäten zu verbessern und junge Menschen zu fördern, werden Studierende ohne Eltern mit hohem Einkommen direkt vom Studium abgehalten. Studierende sind nicht nur Menschen, die auf die Uni gehen, sie sind auch Menschen, die arbeiten, die wohnen, die arbeitslos sind, die eine gute Versicherung brauchen, die eine lebenswerte Zukunft wollen. Schwarz-Blau versucht uns zu spalten und gegeneinander auszuspielen. Es heißt Solidarität zeigen. Solidarität nicht als barmherzigen Akt des Mitleids, sondern als Zeugnis, dass wir begreifen, dass die Verschlechterungen uns alle betreffen und wir alle ein Eigeninteresse an einer solidarischen Gesellschaft haben. Die Eingriffe ins Sozialsystem treffen zunächst die Schwächsten. An einem funktionierenden Sozialstaat sind wir jedoch alle interessiert. Wir müssen mit den Entscheidungen von heute leben. Darum geht es uns etwas an und darum heißt es heute Aufbegehren. Wir werden nicht hinnehmen, dass die Politik von Schwarz-Blau ohne Protest und Widerspruch durchgesetzt wird. Wir werden nicht so tun, als wäre es normal, dass Rechtsextreme in der Regierung sind. Wir werden nicht resignieren und glauben, dass eine andere Politik nicht möglich wäre. Klar ist, es braucht viele Menschen, die sich jetzt zusammentun, um für ihre Interessen zu kämpfen. Um Schwarz-Blau zu stoppen, kann man sich nicht einfach auf Parteien oder die ÖH verlassen, sondern es braucht jede und jeden Einzelnen. Es reicht dabei nicht, zu der Politik zurückzugehen, die vor Schwarz-Blau betrieben wurde. Wir müssen die herrschenden Verhältnisse grundlegend hinterfragen und überwinden. Wir lassen uns dabei nicht spalten. Wir werden solidarisch miteinander gegen Schwarz-Blau und für eine soziale Alternative kämpfen. In den nächsten 5 Jahren, morgen und heute. Hoch der 1. Mai!
Danke, Wiebke Fischbach. Als nächstes hören wir von der AUGE den Sprecher Klaus Brandhuber.
Grüß euch und einmal ein herzliches Dankeschön, dass ihr da seid. Es zeigt uns, dass Solidarität doch noch gelebt wird und für uns einfach ein wichtiges Thema ist, wie wir unsere Verantwortung wahrnehmen. Seitens Regierung geht es eher Richtung Entsolidarisierung. Es wird versucht, einen Keil einzutreiben zwischen verschiedenen Gruppen von Arbeitnehmern, zwischen Gruppen von Menschen, die unsere Unterstützung brauchen. Es wird alles versucht, dass man uns auseinandertreiben kann. In einem Nachbarbundesland von uns, in Oberösterreich, ist es bereits passiert. Es ist ein schwarz-blaues Vorzeigebundesland. Es kommt zu massiven Kürzungen im Sozialbereich. Die Einrichtungen wissen eigentlich nicht mehr, wie sie das tragen sollen. Auf der anderen Seite steigt seit vielen Jahrzehnten die Produktivität. Es gelingt uns aber nicht, dass man diese Steigerung der Wertschöpfung verwendet, um in unserem Sozialsystem die Sache wieder in die Gänge zu kriegen. Wir Arbeitnehmerinnen haben von dem eigentlich nichts. Erwerbsarbeitslose landen in der Mindestsicherung. Die Gewinne der Unternehmen steigen auf der anderen Seite. Des Weiteren sind die Angriffe auf unsere Einrichtungen wie Gebietskrankenkasse, AUVA, Arbeiterkammer sehr massiv. Wir dürfen uns warm anziehen, wir werden heute nicht das letzte Mal auf der Straße stehen. Es wird einiges auf uns zukommen. Auf der anderen Seite wiederum gelingt es uns nicht, dass wir in unseren sozialen Systemen Personal für Pflege und Gesundheit kriegen, weil wir unattraktive Rahmenbedingungen schaffen, wo die Menschen immer arbeiten wollen. Des Weiteren schieben wir Arbeitskräfte, die wir dringend brauchen, die bei uns Berufe lernen, im Gasgewerbe, in der Pflege, wo auch immer, ab. Wir von der AUGE sind bekannt dafür, dass wir für Solidarität stehen. Wir werden für das weiterhin einstehen und uns künftig auch an Demos und was auch immer beteiligen. Es ist unser großes Anliegen und euch noch einmal ein herzliches Dankeschön, dass ihr da seid.
Als nächstes hören wir einen autonomen Aktivisten über Repression sprechen.
Danke. Rafiri. Ja? Ist heute ein Rafiri. Guten Abend. Im Oktober 2017 wurde bei der Pro-Choice-Kundgebung gegen den christlichen fundamentalistischen Marsch für das Leben die gesamte Kundgebung, bestehend aus mehr als 30 Personen, von der Polizei eingekesselt. Die Aktivistinnen zum Teil gewaltsam aus dem Kessel gezerrt und ihre Personalien aufgenommen. Im Anschluss erhielten alle Aktivistinnen Verwaltungsstrafen, im Zuge derer es im Juni zu einer Welle an Verhandlungen kommen wird. Sollte es dabei zu Schuldsprüchen kommen, stehen die Aktivistinnen vor gesamt 6.000 Euro Repressionskosten. Im Juli 2017 wurde zu Beginn der Demonstration gegen Staat, Polizei und Repression ein Aktivist von der Polizei ins Polizeianhaltezentrum verfrachtet, nachdem ein pöbelnder Nazi unter anderem den Hitlergruß gezeigt hatte. Antifaschistisches Engagement wurde dabei mit einer Verwaltungsstrafe von 360 Euro sanktioniert. Der Nazi hingegen wurde von der Polizei geflissentlich ignoriert. Am Nationalfeiertag 2016 wurde während der Heeresschau am Mozartsteg ein antimilitaristisches Transparent befestigt. Die Aktion wurde von einer Vielzahl an Beamtinnen unterbunden. Es kam zu 6 Festnahmen. Nach Beschwerden stellte das Landesverwaltungsgericht fest, dass die Kundgebung am Mozartsteg zu Unrecht aufgelöst worden war. 1,5 Jahre später, im April 2018, wurde ein Aktivist unter fadenscheinigen Gründen und nach abgesprochenen Aussagen mehrerer Polizistinnen wegen angeblichen Widerstands gegen die eben erwähnte rechtswidrige Festnahme zu 5 Monaten Haft auf Bewährung verurteilt. Dies sind nur einige wenige Beispiele der letzten Jahre. Sie zeigen deutlich, wie der Staat gegen linken Aktivismus vorgeht und wie die Behörden versuchen, systematisch das Engagement motivierter und aktiver Menschen zu unterbinden. Jeder linke Aktivismus, der den Umsturz der Verhältnisse zum Ziel hat, ist dem Staat ein Dorn im Auge. Linker Aktivismus ist nicht per se strafbar. Trotzdem werden Vorwürfe so gestrickt, um linkes Engagement und damit den Angriff auf die herrschenden Verhältnisse zu verhindern. Dass diese Vorwurfskonstruktion oft selbst aus rechtsstaatlicher Sicht durchaus abenteuerlich sind, ändert nichts an ihrer Wirkmacht und stellt uns als Linke einerseits vor finanzielle und zusätzlich vor politische Herausforderungen. Denn als wäre diese staatliche Repression nicht schon an sich schlimm genug, so kommt es immer wieder auch zu Fällen von Entsolidarisierung mit betroffenen Aktivistinnen, auch aus den vermeintlich eigenen Reihen. Die immerwährende Frage, wieso man denn das Gesicht hinter einem Schal oder Schlauchtuch verstecke, nachdem man zum dritten Mal von der Polizei wiedererkannt und brutal aus der Demo gezogen wurde, sind nicht gerade ein Zeichen der Solidarität mit Leuten, die von staatlicher Repression betroffen sind. Nehmen wir linken Selbstschutz ernst. Dazu gehört es auch, keine unverpixelten Fotos von Demos oder Kundgebungen ins Internet zu stellen. Weder Behörden noch Familienmitglieder oder ArbeitgeberInnen müssen erfahren, wer zu welchen Demos geht. Außerdem, es ist schon häufiger vorgekommen, dass solche vermeintlich harmlosen Bilder später in Strafverfahren als belastendes Beweismaterial verwendet wird. Dass all diese Erfahrungen außerhalb der eigenen Wahrnehmungswelt liegen, verwundert nicht. Wenn man nur einmal im Jahr am 1. Mai auf die Straße geht, Fotos für die Facebook-Seite macht und sich insgeheim nur auf das Spanferkel freut. Aber wenn dann die Identitären mitten in der Innenstadt einen Infostand halten oder wenn christliche Fundamentalistinnen gegen das Recht auf Selbstbestimmung durch die Straßen schleichen und inzwischen seit vielen Jahren jeden Monat vorm Landeskrankenhaus auftauchen, um ihr verqueres Weltbild hinauszusaunen, dann müssen wir uns dagegen organisieren und uns mit bereits bestehenden Kämpfen solidarisieren. Auch wenn nicht alle die gleiche Aktionsform wählen, wir haben keine Lust auf Distanzierung und darauf, uns in vermeintlich gute und vermeintlich böse Aktivistinnen einteilen zu lassen. Denn von dieser Spaltung profitieren vor allem die herrschenden Zustände. Und solange dieser Staat existiert, wird es Repression geben. Denn Repression ist die Strategie des Staates, Angriffe gegen den kapitalistischen, sexistischen, rassistischen und sonst wie unterdrückerischen Normalzustand abzuwehren. Die Repression trifft Einzelne, doch gemeint sind wir alle. Deshalb unsere Solidarität gegen ihre Repression. Staat, Gesetz, Polizei, Scheiße!
Danke. Vielleicht darf ich an dieser Stelle auf eine Veranstaltung hinweisen. Am 20. September findet ein informelles EU-Ratstreffen in Salzburg statt und Aktionen gegen diesen Gipfel der Abschottung und sozialen Kontrolle findet ihr auf der Rückseite des Demowagens. Wir werden uns jetzt auf den Weg machen. Die Route führt uns hier vom Bahnhofsvorplatz, wo seit heute ein absolutes Alkoholtrinkverbot gilt und damit eine weitere Verdrängung aus dem öffentlichen Raum stattfindet, weiter Richtung Volksheim, über die Arbeiterinnenkammer in die Strubergassensiedlung. Hoch der 1. Mai!
Lunzer Straßen, 3. Block, Wiener Straßen, 1. Stock, Stadler Straßen, Hochparterre, Wifi-Tanzer, Feuerwehr, Ende 1, Feuer 2, Fertigstraßen, Ramsau, Mule Rutsch, Kinderfreund, neue Heimat, Bauernfeind, Semperit, neue Welt, Bindermichel, Käferfeld, Stadler Schuhe, Würstelmaus, Krömpelstraßen, Frauenhaus, 45 BG3, Spahnstraßen, Kokerei, Schürgenhub, Blaue Öf, Hauptbahnhof, Bus Nummer 12. Dort, wo er kocht, der Stahl und die Stahlseen lachen, sie die letzte Nachtschicht machen, ja, da bin ich her. Dort, wo die Traun die schöne Donau küsst und dann nach Jugoslawien fließt, dort, wo ich's Rauschen hör, Genossin, da bin ich her. Dort, wo er kocht, der Stahl, vergiss die Stahlkappen nicht. Darüber lach, mein Freund, lass zwei Stahlengel wachen. Darüber lach, mein Freund, lass uns auf deinem Grabe tanzen, weil im Großen und im Ganzen sind wir daher. Lunzer Straßen, 3. Block, Wiener Straßen, 1. Stock, Stadler Straßen, Hochparterre, Wifi-Tanzer, Feuerwehr, Ende 1, Feuer 2, Fertigstraßen, Ramsauer, Mule Rutsch, Kinderfreund, neue Heimat, Bauernfeind, Semperit, neue Welt, Bindermichel, Käferfeld, Stadler Schuhe, Würstelmaus, Kröppelstraßen, Frauenhaus, alles. 45 BG3, Spahnstraßen, Kokerei, Schürgenhub, Blaue Öf, Hauptbahnhof, Bus Nummer 12. Dort, wo er kocht, der Stahl und die Stahlseen lachen, sie die letzte Nachtschicht machen, ja, da bin ich her. Dort, wo die Frau die schöne Donau küsst und dann nach Jugoslawien fließt, dort, wo ich's Rauschen hör, Genossin, da bin ich her. Dort, wo er kocht, der Stahl, vergiss die Stahlkappen nicht. Darüber lacht mein Freund, lass zwei Stahlengel wachen. Darüber lach, mein Freund, lass uns auf deinem Grabe tanzen, weil im Großen und im Ganzen sind wir daher. Dort, wo er kocht, der Stahl, vergiss die Stahlkappen nicht. Darüber lach, mein Freund, lass zwei Stahlengel wachen. Darüber lach, mein Freund, lass uns auf deinem Grabe tanzen, weil im Großen und im Ganzen sind wir daher.
Liebe Demonstrantinnen und Demonstranten, als nächstes hören wir eine Rede von Karl-Michael Dankl von der KPÖ Plus.
Der 1. Mai gilt als Kampftag der Arbeiterinnen und Arbeiter. Vor 132 Jahren, 1886, haben amerikanische Arbeiterinnen für einen 8-Stunden-Tag gekämpft, statt den damaligen 12-Stunden-Tag. Und es ist eine bittere Ironie, dass mehr als ein Jahrhundert später wir heute wieder mit Verschlechterungen wie dem 12-Stunden-Tag konfrontiert sind. Heute drohen uns eine ganze Reihe von Angriffen der schwarz-blauen Regierung auf die Rechte von Arbeiterinnen, Konsumentinnen, auf demokratische Mitbestimmungsrechte, für die viele Menschen lange gekämpft und auch gestorben sind und haben. Der 1. Mai ist aber nicht nur ein Tag, wo wir uns gegen die Angriffe wehren und sagen, es soll so bleiben, wie es ist, sondern wo wir sagen, man muss für etwas Besseres kämpfen. Denn alles schwarz, vor Schwarz-Blau war auch nicht gut, sondern wir leben in einem kapitalistischen System, wo es systematisch darum geht, dass Menschen zu kurz kommen, weil Profite in der Politik wichtiger sind. Und das merkt man nicht nur beim 12-Stunden-Tag, man merkt es beim Thema Wohnen. Die schwarz-blaue Regierung plant eine ganze Reihe von Verschlechterungen für Mieterinnen und Mieter, zugunsten jener, die Wohnungen besitzen. Aber auch ohne diese Verschlechterungen, die in den nächsten Jahren auf uns zukommen, ist die Wohnsituation in Salzburg beschissen. Wohnungen werden immer teurer und es ist nicht nur ein Problem, dass es zu wenig Wohnungen gäbe, es ist vor allem eine Verteilungsfrage. In Salzburg sind über 1800 Menschen wohnungslos. Und gleichzeitig gibt es 3.500 Wohnungen, allein in der Stadt Salzburg, die leer stehen. Es gibt Wohnungen, die stehen leer, weil sie Spekulationsobjekte sind. Es gibt Wohnungen, die stehen leer, weil sie nicht dafür gedacht sind, dass Menschen darin wohnen, sondern dass sie einfach als Zweitwohnsitze ein paar Wochen im Jahr verwendet werden. Oder dass sie leer bleiben, bis sie später für mehr Profit verkauft werden können. Und wir müssen uns fragen, nicht nur, wie kann man die Verschlechterungen, die schwarz-blau androhen, abwenden, sondern wie kann man ein Wirtschaftssystem, ein Gesellschaftssystem erreichen, gemeinsam, wo menschliche Bedürfnisse wichtiger sind als Profite. Wo Wohnungen gebaut werden, nicht dafür, dass man damit spekulieren kann, dass man damit Profite macht, sondern wo Wohnungen gebaut werden, dafür, dass Menschen darin wohnen können. Der 1. Mai ist ein Tag, wo wir für eine Welt jenseits des Kapitalismus kämpfen und ich weiß, das ist ein langer Weg hin und es schaut heute aus, als wäre das vielleicht unerreichbar. Aber die Geschichte kann sich schnell verändern. Vor 100 Jahren haben Menschen dafür kämpfen müssen, dass es einen 8-Stunden-Tag gibt. Heute müssen wir einen 12-Stunden-Tag abwehren. Wir sind heute auf der Straße dafür, dass wir in 100 Jahren nicht wieder für das Gleiche kämpfen müssen, sondern wir auf etwas Neues kämpfen können, nämlich eine befreite Gesellschaft mit einer lebenswerten Zukunft für alle Menschen. Danke.
Danke, Kai. Als nächstes hören wir Lukas Kastner von der Sozialistischen Linkspartei.
Ja, liebe Demonstrantinnen, liebe Demonstranten, es ist, wie jedes Jahr, wunderbar, dass sich so viele Menschen wieder hier gefunden haben, um gegen die Ungerechtigkeiten im kapitalistischen System zu protestieren. Und vor allem in Bezug auf den Rechtsextremismus und den Rechtsrutsch ist es wichtiger denn je, dass es Menschen gibt, die sagen, nicht mit mir, die sich dagegen engagieren und die auch etwas tun wollen. Denn diese Regierung ist Wasser auf die Mühlen der Rechtsextremen. So. Allein seit Regierungsantritt hat es 23 Fälle der FPÖ gegeben, wo sie ihre Nähe zum Neofaschismus und Neonazismus auch gezeigt hat. Da geht es um Sachen der Wiederbetätigung im Internet bis hin zu Aussagen von Kickl, dass er Flüchtlinge konzentrieren will. Und das ist eine widerliche Hetze auf Kosten der Schwächsten, auf derjenigen, die schon am wenigsten Rechte haben in dieser Gesellschaft. Und wie diese Verbindungen zwischen Neofaschismus und FPÖ, wie stark diese Verbindungen sind, das haben wir in Salzburg unlängst selbst erfahren können. Da ist ein Herr Reinhard Rebhandl von der FPÖ als Spitzenkandidat im Tennengau und als Kandidat auf dem 6. Listenplatz auf der Landesliste aufgestellt worden. Also seines Zeichens ehemaliges NDP-Mitglied und auch Mitglied der Gothia. Und die Gothia ist die Burschenschaft, die vor wenigen Wochen gemeinsam mit Nazi-Skins, Antifaschistinnen auf deren Weg ins Sub verprügelt haben, während sie Lanze und Konsorten aus ihrer Bude herausgespielt haben. Rebhandl ist gleichzeitig auch in engem Kontakt mit den Identitären und tritt auf Veranstaltungen mit ihnen auf. Und das ist halt kein Einzelfall in dieser FPÖ und in der Regierung, sondern das hat System. Die Rechtsextremen kommen an die zentralen Machtpositionen im Staat. Und gleichzeitig ist es so, dass diese Regierung mit ihrer tagtäglichen Hetze einfach den Nährboden dafür bereitet, dass Neofaschisten, Naziskins, Burschenschafter und so weiter und so fort immer selbstbewusster werden. Und das ist nicht einfach nur eine Dummheit, das sind auch keine Ausrutscher von dieser Regierung, sondern diese Hetze hat System. Und es geht darum, uns zu spalten, uns, die für höhere Löhne kämpfen wollen, für niedrigere Mieten und bessere Arbeitsbedingungen aufzudröseln in Migrantin, Migrant nicht, Migrant und so weiter und so fort und unsere Kampfkraft zu schwächen. Und deswegen ist es in unserem Interesse und auch im Interesse all jener, die tagtäglich in die Arbeit gehen müssen, um sich ihren Lebensunterhalt zu verdienen, all jener, die hier in diesen Wohnblocks wohnen, wenn wir gegen diese rassistische Politik auch auftreten. Denn was sie wollen, ist, dass wir Frauen das Kopftuch runterreißen und gleichzeitig vor den Bossen der Banken und Konzerne kriechen, während die sich auf unsere Kosten immer mehr bereichern können. Und gerade der 1. Mai ist der Tag, an dem es historisch und aktuell immer notwendig worden ist, gegen diese Hetze und gegen eine derartige Politik im Sinne einer reichen Minderheit aufzutreten. Und deswegen nutzen wir diesen Tag, um zu protestieren und uns aber auch darüber hinaus zu organisieren und endlich eine politische Kraft aufzubauen, die mit dem Neoliberalismus, mit dem Rassismus und mit dem Kapitalismus und seiner Ausbeutung bricht.
Alerta! Alerta! Antifaschista! Alerta! Alerta! Antifaschista! Liebe Demonstrantinnen und Demonstranten, als nächstes hören wir einen Redebeitrag von Brigitte Bromberger von dem gewerkschaftlichen Linksblock.
Danke. Ja. Auf Betreiben der industriellen Vereinigung der NEOS und der FPÖ hat die schwarze Bundesregierung, die blau-schwarze Bundesregierung, die Schwächung der gesetzlichen Interessensvertretungen der Lohnabhängigen in ihr Programm aufgenommen. Damit gemeint sind die Arbeiterkammern und die Sozialversicherungsanstalten. Die Infragestellung der Pflichtmitgliedschaft oder eine Verminderung des Beitrags sind die Hebel, um die Arbeiterkammer so weit wie möglich auszuschalten. Die Arbeiterkammer leistet zum einen Serviceleistungen wie Arbeits- und Sozialrechtsberatungen, Konsumentenschutz, Mieterberatung. Das ist aber nur ein kleiner Teil davon. Und in diesem Bereich streitet sie durch Interventionen tausende Euros im Jahr für uns Arbeitnehmerinnen. Der wesentlichere Teil, den die Arbeiterkammer erfüllt, ist eine Art Think Tank. Sie macht Grundlagenforschung zur Arbeitswelt, zu den Mietpreisen, zu Preisentwicklungen und so weiter. Die Arbeiterkammer ist die einzige Organisation, die das für uns Erwerbstätige und Konsumentinnen macht. Das macht sonst niemand. Und genau das stört die herrschende Klasse und Fakt ist, dass Klassenkampf von oben mit zunehmender Härte geführt wird, während er von unten weitgehend ausbleibt. Das Gleiche ist mit dem Angriff auf die Sozialversicherungsanstalten. Wie der Kollege Huss bereits am Bahnhof erwähnt hat oder darauf hingewiesen hat, geht es einzig und allein darum, Geld, das der Allgemeinheit gehört, zu verschieben zu den privaten Versicherungen. So. Im Mittagsjournal vom vergangenen Samstag gibt sich der Präsident des Hauptverbands der Sozialversicherungsanstalten, Alexander Biach, recht moderat zu den sogenannten Reformen und meint, dass er einen Streik von den mehr als 26.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Sozialversicherungsanstalten vermeiden möchte. Als gelernter Sozialpartner, so seine Eigendefinition, sollen Probleme am Tisch und nicht auf der Straße gelöst werden. Dazu kann man den Herrn Biach nur ausrichten. Die Interessen von uns Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern wurden noch nie von den Bossen vertreten. Und die Wahl unserer Mittel des Widerstands wählen wir uns selber. Ja, und auch darum sind wir heute auf der Straße. Mut zum Widerstand. Wir wollen nicht im Unmut versinken. Und an euch, liebe Kolleginnen und Kollegen, die ihr den 1. Mai vor der Arbeiterkammer begeht, eure Händeln können nimmer davon fliegen. Die sind in einer Stunde auch noch da. Steht's auf, reiht's euch ein. Hoch dem 1. Mai.
Danke, Brigitte. Zum Reden ist auf jeden Fall jemand da von der Arbeiterinnenkammer, und zwar der Präsident Peter Eder. Bitte.
Ja, herzlichen Dank, geschätzte Kolleginnen und Kollegen. Herzliche Gratulation zu eurem Aufmarsch, zu eurer Demo für mehr Solidarität in diesem Lande. Ich denke, gerade in dieser Zeit, in der wir uns jetzt befinden, ist es notwendiger denn je, dass wir enger zusammenstehen, dass wir zusammenrücken und dass wir Solidarität zeigen. Es ist in der jetzigen Situation eine Politik in diesem Land eingezogen, die wir alle so nicht mehr verstehen. Wir waren immer in einer Konsensdemokratie und haben versucht, vieles am Verhandlungstisch, an Interessensgegensätzen zu einer gemeinsamen Lösung zu bringen. Heute ist es so, dass man von einer Konsensdemokratie sich verabschieden möchte und wieder hin zu einer Konfrontationsdemokratie gehen möchte. Die Bundesregierung hat in den letzten Monaten und in den letzten Tagen bewiesen, was sie von einer Solidarität der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern hält, was sie von den Errungenschaften hält, die wir über 100 Jahre durch den Kampf der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmerschaft aufgebaut haben. Sie haben uns gezeigt, was sie mit einem wunderbaren Gesundheits- und Sozialsystem anstellen möchten. Sie haben aufgezeigt, was sie mit einer AUV und einem Unfallkrankenhaus wollen. Und jetzt zum Schluss haben sie noch aufgezeigt und in den letzten Wochen in vielen Pressekonferenzen uns mitgeteilt, was sie von der 100-jährigen Errungenschaft des 8-Stunden-Tages halten. Sie wollen ein Plus von 4 Stunden. Sie wollen einen generellen 12-Stunden-Tag ohne Überstundenzuschläge und eine 60-Stunden-Woche. Sie fragen nicht, wie es den Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern damit geht. Sie fragen nicht, ob Familie und Beruf noch vereinbar ist. Sie fragen nicht, ob Mütter und Väter die Möglichkeit der Kinderbetreuung für 12 Stunden und 60 Stunden in der Woche haben. Und sie fragen nicht, ob das die Menschen in diesem Land krank macht. All das müssen wir gemeinsam aufzeigen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, all das können wir gemeinsam aufzeigen, wenn wir viele Zeichen setzen, wenn wir unsere Stimmen in der Masse verstärken, dann können wir es schaffen, dass wir dieser unsozialen Politik eine Abfuhr erteilen. Wir alle gemeinsam sind es, die jetzt das Sprachrohr sind. Wir alle gemeinsam sind es, die das nach außen rufen müssen, damit es die letzten Menschen in diesem Land im hintersten Bezirkswinkel auch hören. Und wir müssen es ihnen erklären, was auf sie zukommt, wenn sie es jetzt noch nicht verstanden haben. In diesem Sinne wünsche ich euch allen noch viel Erfolg. Ich danke euch für das Zeichen, das ihr heute setzt. Ein Hoch dem 1. Mai.
Danke, Peter Eder. In diesem Sinne, damit das keine Lippenbekenntnisse bleiben, reihen Sie sich eine Demonstration. Wir gehen nach einem Lied von Cory Dalgan weiter Richtung Strubersiedlung. Wir hören und singen jetzt zusammen Solidarity Forever. Der Refrain ist relativ leicht. Wir werden ihn gemeinsam jetzt üben.
Greetings from the radical left in the United States. Both of us. The chorus goes like this. Solidarity forever, solidarity forever, solidarity forever. Oh, the union makes us strong. When the union's inspiration through the workers' blood shall run, there can be no power greater anywhere beneath the sun. For what force on earth is weaker than the feeble strength of one? For the union makes us strong. Solidarity forever, solidarity forever, solidarity forever. Oh, the union makes us strong. It is we who plowed the prairies, built the cities where they trade, dug the mines and built the workshops, endless miles of railroad laid. Now we stand outcast and starving midst the wonders we have made, but the union makes us strong. Solidarity forever, solidarity forever, solidarity forever. Oh, the union makes us strong. All right, nobody should have their hands in their pockets. Grab a hand. They have taken untold millions that they've never toiled to earn. But without our brain and muscle, not a single wheel can turn. We can break their haughty power, gain our freedom while we learn that the union makes us strong. Solidarity forever. Solidarity forever. Solidarity forever. Oh, the union makes us strong. In our hands is placed a power greater than their hoarded gold, greater than the might of armies magnified a thousandfold. We can bring to birth a new world from the ashes of the old, for the union makes us strong. Solidarity forever, solidarity forever, solidarity forever. For the union makes us strong, for the union makes us strong.
Thanks, Karen. That was great. Wir gehen jetzt weiter Richtung Strubersiedlung und wir freuen uns über alle Genossinnen und Genossen, die mitmarschieren. Solidarisieren, mitmarschieren, solidarisieren, mitmarschieren, solidarisieren, mitmarschieren. Liebe Demonstrantinnen und Demonstranten, wir hören jetzt einen Redebeitrag von Nadil Ekran vom Kurdisch-Demokratischen Gesellschaftszentrum in Salzburg. Nadil, bitte.
Der 1. Mai als internationaler Kampftag der Arbeiterinnenklasse steht seit jeher im Zeichen der grenzenlosen internationalen Solidarität im globalen Kampf für eine freie, gerechte und gleichberechtigte Welt. Der 1. Mai steht dafür, die lokalen Kämpfe gegen Unterdrückung und Ausbeutung auf einer globalen Ebene zu vernetzen und die real existierenden, künstlich geschaffenen Nationalgrenzen, aber auch die in unseren Köpfen bestehenden Spaltungslinien ein für alle Mal einzureißen. Der 1. Mai steht für eine kollektive Haltung der Menschen weltweit gegen die kriegerische und ausbeuterische Politik der Herrschenden. Das Gesellschaftsprojekt der kurdischen Freiheitsbewegung, das in Rojava praktisch umgesetzt wird, ist in den letzten Jahren zu einem Kristallisationspunkt einer weltweiten Solidarität geworden. Denn dort wurde ein demokratisches, ökologisches und auf Frauenbefreiung basierendes Gesellschaftsmodell etabliert, das ein gemeinsames und freies Leben der Völker und Religionsgemeinschaften möglich macht. Rojava ist dadurch nicht nur für die Völker des Mittleren Ostens, sondern für Menschen weltweit, die ihren Glauben an eine bessere Welt in sich tragen, zu einer konkreten Hoffnung geworden. Unzählige Personen aus verschiedensten Ländern sind nach Rojava gereist, um Teil der Revolution zu werden. Viele Internationalistinnen haben bei der Verteidigung von Rojava ihr Leben gelassen. Die Angst der Herrschenden dieser Welt, deren Macht auf der Spaltung, der Ausbeutung und Unterdrückung der Menschen beruht, vor einer Revolution mit der Ausstrahlungskraft Rojavas ist enorm. So geschah es zuletzt auch in Afrin. Die türkische Armee griff gemeinsam mit islamistischen Banden vom Boden und von der Luft aus die Region an. Sie erhielten hierbei grünes Licht von Russland, das den Luftraum über Afrin öffnete. Die Türkei verübte, ausgestattet mit Panzern des NATO-Partners Deutschland, Massaker an der Zivilbevölkerung, während der Rest der sogenannten internationalen Staatsgemeinschaft tatenlos diesem völkerrechtswidrigen Besatzungskrieg zusah. Auch nun, da die Türkei in Afrin weiterhin Kriegsverbrechen und ethnische Säuberungen begeht, hüllt das Schweigen der internationalen Staatsgemeinschaft an. Die Türkei begrenzt ihre Besatzungsangriffe jedoch nicht nur auf Nordsyrien, sondern rückt seit mehreren Wochen auch in Nordirak militärisch vor, besetzt irakischen Boden und bombardiert die Zivilbevölkerung. Durch die Luftangriffe der türkischen Armee sind bislang Dutzende kurdische Zivilisten ermordet worden. Ihren schmutzigen Krieg gegen Kurdinnen und demokratischen Kräfte finanziert die Türkei unter anderem durch den Tourismus. Die Gelder, die in den Türkei-Tourismus fließen, werden genutzt für Krieg und Massaker. Unsere Antwort an die Kriegstreiber und ihre Profiteure kann und wird dasselbe die Stärkung unserer internationalen Solidarität sein. Es ist unsere Aufgabe als demokratische Kräfte gegen den globalen Kapitalismus, die globale Demokratie aufzubauen. Jin, Jian, Azadi, Frau, Leben, Freiheit! Frau, Leben, Freiheit! Frau, Leben, Freiheit!
Danke, Nadile. Als nächstes hören wir einen Beitrag der Plattform Menschenrechte. Es sprechen Alina Kugler und Daniel Lukaci.
Mă numesc Daniel. Eu sunt un om din mulțimea de emigranți din România care au plecat din țară.
Ich heiße Daniel. Ich bin einer der vielen Immigranten aus Rumänien, die das Land verlassen hat.
Unter Ceaușescu a venit... Am lucrat în mai multe locuri de muncă. Unde tu aici?
Scuze,
de muncă după Revoluție am locuit în munca de complet în Italia.
Genau. Unter Ceaușescu habe ich verschiedene Arbeitsplätze gehabt. Nach der Revolution habe ich meine Arbeit verloren.
În Italia am muncit mai mulți ani la rând, după care pe baza economiei m-am întors la locul de muncă și m-am întors în România.
Also in Italien habe ich mehrere Jahre am Stück gearbeitet und aufgrund der schlechter werdenden Wirtschaft dort auch die Arbeit verloren. Danach bin ich zurück nach Rumänien gegangen.
Din România am plecat în Germania. Acolo am lucrat la agricultură. Aseori într-un timp am venit în Austria. Aici am lucrat la bucătărie, dar în Austria sau în Germania e greu cu limba.
In Rumänien bin ich nach Deutschland gegangen, wo ich auf Saison in der Landwirtschaft gearbeitet habe. Irgendwann bin ich dann nach Österreich gekommen und auch hier habe ich in der Gastronomie gearbeitet. Jedoch ist es in Österreich und in Deutschland schwierig mit der Sprache für mich.
Eu acum am 23 de ani care eu am plecat în străinătate să lucrez. Familia mea stă în România când eu plec într-un an, eu sunt aproape două luni acasă de la ei.
Inzwischen sind es 23 Jahre, die ich ins Ausland gehe, um zu arbeiten. Meine Familie ist immer in Rumänien geblieben und ich habe innerhalb eines Jahres vielleicht zwei Monate, die ich bei ihnen zu Hause bin.
Gata, gata.
Okay, dann, also Daniel mit seiner Geschichte ist einer der Menschen, die wahrscheinlich für viele, viele, viele Millionen Migrantinnen auf der ganzen Welt und auch in Österreich steht. Leute, die ihre Heimat verlassen müssen aufgrund von wirtschaftlichen Bedingungen, die dort nicht genug verdienen können, um ihre Familie zu ernähren und dort ihre Familie also die meiste Zeit im Jahr alleine lassen. Hier ist natürlich, um die Connection zu Österreich zu kriegen, wenn jetzt zum Beispiel die österreichische Regierung die Abschaffung der Familienbeihilfe fordert und durchsetzt, also für Kinder, die im Ausland leben, trifft es am härtesten genau diese Personengruppe. Und weiter ist auch die Einführung zum 12-Stunden-Tag, wie der 60-Stunden-Woche wird als erstes Menschen treffen, die hier prekär arbeiten. Und genau, und weiter, anstatt zurückzugehen zu einem Heimatbegriff, wie es die momentane Regierung momentan macht, der nur die StaatsbürgerInnen umfasst, sollten wir im Zeichen der internationalen Solidarität versuchen, das Wirtschaftssystem so anzulegen, dass für alle ein gutes Leben möglich ist.
Noi vrem o viață mai bună pentru toți oamenii.
Wir wollen ein gutes Leben für alle. Hoch die internationale Solidarität!
Okay, Leute, wir waren heute laut polizeilicher Schätzung mehr als 500. Wir müssen noch viel mehr werden, um in diesem Land für ein gutes Leben für alle zu kämpfen. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Hoch, der 1. Mai! Die Demonstration ist aufgelöst.
Termitinitus.org